nicht verunsichern lassen von den Headlines.
Eskaliert der Konflikt von hier noch einmal, dann kommt das Thema Inflation, Zweitrundeneffekte wieder auf das Tableau und das ist dann ein wichtiger Treiber für Zinsen und wiederum für Wachstum.
Die Fantasie wurde ausgepreist bei SpaceX.
Und Walsh hat einiges in der Kommunikationsstrategie geändert. Also er sagt uns nicht mehr, wo der Zins bei der nächsten Sitzung steht.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Märkte und Trends im Juli 2026. Das erste Halbjahr 2026 hatte durchaus einiges in sich, geopolitisch sowie ökonomisch. Trump-Sprüche über Kanada und Grönland, Angriffe auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank, samt neuem Fed-Chef, die Ukraine-Finanzierung, die plötzlich allein in Europa hängt und auch ein weitergehender KI-Boom, der Gewinne und Aktienmärkte weiter nach oben treibt. Dazu die wirklich schweren Kaliber, der Militäreinsatz gegen den venezolanischen Präsidenten, den man glaube ich schon fast wieder vergessen hat, ein Enthauptungsschlag gegen den Iran, zumindest ein geplanter, mit neuem Krieg, mit der Folge der Schließung der Straße von Hormuz, die den Energiepreisschock ausgelöst hat, wo die deutsche Regierung ja schon mit einem Tankrabatt unterstützt hat und über allem immer ja größere Haushaltsdefizite, die wir sehen, für die es anscheinend irgendwie keine Obergrenze mehr gibt. Kurz gesagt, ein Halbjahr voller ja sehr große Ereignisse, würde ich sagen. Bei mir heute in Ihnen wahrscheinlich bekannter Gast, würde ich sagen, Ruben Fiebig. Ruben, schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein, Jörg. Ja, es ist ein schönes Halbjahr, auf das sich zurückblicken lässt, denn die Kapitalmarktperformance war gar nicht so schlecht, auch wenn die Headlines so schlecht sind.
Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Thomas Ott und Jörg Graf.
Fangen wir mit dem großen Bild an, Wirtschaft und Notenbanken. Wie stark hängt der Wachstumsausblick wirklich an dem Deal im Nahen Osten mit dem Iran?
Ja, stärker als vielen lieb ist, wenn es richtig schief geht. Aber wenn es so bleibt wie jetzt, gar nicht mal so schlimm. So würde ich das zusammenfassen. Okay. Also kommt es zu einer Einigung oder wurstelt man sich so weiter durch, alles gut. Aber eskaliert der Konflikt von hier noch einmal und der Ölpreis zieht die 100, 120 Dollar pro Barrel nochmal wieder, dann kommt das Thema Inflation, Inflationserwartungen in den Folgejahren, also Zweitrundeneffekte wieder auf das Tableau. Und das ist dann ein wichtiger Treiber für Zinsen und wiederum für Wachstum global. Denn so viel hängt an den Zinsen. Ob es der KI-Investmentboom ist oder auch der Hauskredit, da sind wir leider alle abhängig vom Nahen Osten.
Das heißt, wir gucken so ein bisschen die ganze Zeit auf den Ölpreis auch und wenn da zu viel passiert, dann müssen wir mit Ärger rechnen sozusagen.
So ist es. Das ist das Fiebermaß aktuell. Okay. Also aktuell mache ich mir keine Sorgen. Ein gutes Durchwurschteln, so wie man das unter Herrn Trump so kennt. Und man sollte sich nicht Angst machen lassen vor den Headlines. Die wirken immer schlimmer. Ist natürlich eine Tragödie dort, was da passiert. Aber für den Kapitalmarkt alles handelbar bisher.
Das ist doch nochmal wichtig zum Einordnen, glaube ich. Ne? Was mit Notenbank? Mit Warsch steht ein neuer Fed, also ein US-Notenbankchef im Rampenlicht jetzt?
Genau. Und Walsh hat einiges in der Kommunikationsstrategie geändert. Also er sagt uns nicht mehr, wo der Zins bei der nächsten Sitzung steht oder zumindest gibt er keine gute Indikation mehr. Und der Kapitalmarkt soll sich darum Gedanken machen. Aktuell preisen wir 30% für eine Erhöhung, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade vor der Tür steht. Aber man war noch nie so unsicher, dass es eben nicht zu einer Zinserhöhung kommt, weil 30% ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und deswegen eine kleine Bauchschmerzen bleibt, aber wir gehen von keiner Zinserhöhung an. Und das hat alles mit dieser neuen Kommunikationsstrategie und dem neuen Fed-Chef sozusagen zu tun. Denn das Problem ist, die Herausforderung für die Zentralbanken gegen diese Zweitrundeneffekte bei Inflation, gegen das Vertrauen, die Glaubwürdigkeitsfragen anzugehen, das steht im Fokus und da muss Walsh liefern und muss einfach zeigen, wir haben alles unter Kontrolle als Fed und wir sind bereit, die Zinsen zu erhöhen, wenn nötig, um Inflation zu bekämpfen.
Also alles so ein bisschen lerne den neuen Notenbankchef lesen. so gefühlt. Ne? Stichwort Defizite, global, mehr, größer, ohne Limit. Wie ernst ist das? Ich meine, sehen wir auch in Deutschland, ne, die Schuldenpaket, das zusätzliche, ne, wo die Verschuldung auch steigt. Wie gehen die Notenbanken damit um?
Ja, sie müssen unabhängig sein und sich voll auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren, nämlich die Inflationserwartungen im Schach zu halten. Und das gelingt ihnen derzeit noch ganz gut. Mhm. Wie gesagt, der Ölpreis ist auch unter Kontrolle. Dementsprechend Entwarnung für großes Drama, würde ich sagen. Okay. Schauen wir genauer, ist es natürlich auch in einigen Ländern ein stärkeres Problem, wie in Frankreich. Da sehen wir, mittlerweile bezahlt Frankreich genauso viel Zinsen. Am langen Ende nehmen wir mal die Zehnjährigen, bezahlt Frankreich 3,92% Zinsen. Und das ist auch ungefähr das Zinsniveau von Italien. Also wer hätte es gedacht, dass Italien so gut aufholt sozusagen und Frankreich so weit absackt im Vergleich. Und das ist ein Thema. Und es ist nicht nur Defizite, Kreditaufnahme, ein Thema der Staatshaushalte, sondern auch Unternehmen geben gerne Geld aus. Und da ist der KI-Investment-Boom dran schuld, wo massive Kreditemissionen angestanden haben, die bisher sehr gut vom Markt aufgenommen werden, aber natürlich auch eine Auswirkung hat auf das Zinsniveau.
Gehen wir mal zu den Aktien rüber. Trotz den, ich sag mal, beschriebenen, ja, ich will nicht Risiken sagen, aber den Punkten, die wir am Eingang mal diskutiert hatten, sind die Gewinnerwartungen oder steigen die Gewinnerwartungen weiter. Woran liegt das?
So ist es. Nehmen wir einfach mal den Nasdaq 100. Das ist natürlich ein Index, der den Privatanleger gerne verfolgen, weil natürlich eine fulminante Performance auch in den vergangenen Jahren hingelegt hat. Allein hier sind die Gewinnerwartungen für die nächsten 12 Monate seit Jahresanfang um mehr als 30% gestiegen. Das hat natürlich mit dem KI-Investment-Boom zu tun. Es sind Geld ausgegeben und das landet bei vielen der Technologieunternehmen dann wiederum auf der Gewinnseite. Nehmen wir Nvidia als Schaufelhersteller für die KI-Revolution, aber auch die Maschinenbauer unten drunter, also diese ganze Supply Chain profitiert von diesen Rekordausgaben und kann enorme Gewinnsteigerungen vorweisen. Aber auch der Kapitalmarkt insgesamt ist in einer sehr guten Verfassung, denn jeder schlechten Nachricht, die wir schon zitiert haben zu Beginn, zum Trotz, es ist Wachstum da. Der Verbraucher ist unglaublich resilient und gibt Geld aus weiterhin. Es gibt diesen Investmentboom bei KI-Aktien, auf den ich schon hingewiesen habe. Und der Staat gibt sehr viel Geld aus im Rüstungssektor, aber auch für andere Ausgaben und dementsprechend starkes Gewinnwachstum. Aber das natürlich alles unter dem Vorbehalt, es muss auch weiterhin so gut funktionieren, es darf, diese Maschine muss geölt bleiben und da darf keine Ölpreisschock oder anderes dazwischen kommen.
Du sagst es, also sind die hohen Bewertungen ein Problem und natürlich immer die Frage, es ist ja intakt, gibt es trotzdem irgendwie Kurskorrekturgefahr?
Immer gibt es die Gefahr einer kurzfristigen Korrektur und nehmen wir einfach mal den Nasdaq 100, ich habe das gesagt, 30% Gewinnwachstum. Aber der Year-to-Date-Gewinn liegt nur bei 10%. Das heißt, eigentlich sind Aktien im Nasdaq 100 günstiger geworden im Schnitt.
Okay.
Sogar 20% seit Jahresanfang. Wie gesagt, KI-Investment-Boom läuft weiter, die Aussichten sind gut, der technologische Wandel geht weiter voran, sorgt für Begeisterung. Aber auf der anderen Seite schaut man auf den Geldfluss, also was bleibt letztendlich beim Shareholder-Stand heute in der Tasche. Und da muss man sagen, der ist teilweise stark gefallen durch starke Investments in Anlagen, Investitionen, in Datencenter. Die großen Giganten, die kennen wir alle, die Magnificent Seven, überschlagen sich ja mit neuen Rekordausgaben für Datencenter. Und das mindert Stand heute eben den Cashflow, aber kann sogar keine Auswirkung oder nur eine geringe Auswirkung haben auf die Gewinnerwartungen jetzt in den nächsten 12 Monaten. Denn das Geld soll nicht nur in den nächsten 12 Monaten verdient werden mit so einem Datencenter, sondern in den nächsten 3, 5 Jahren. Und dementsprechend diese Diskrepanz, fulminante Gewinne, aber leider auch großer Investitionsbedarf, um in Zukunft weiter diese Maschine am Laufen zu halten. Und deswegen gibt es auch diese Diskrepanz zwischen einer starken Gewinnwachstumsentwicklung und eben der soliden Performance von den Technologieaktien, aber die jetzt nicht Schritt hält mit der Kursentwicklung. Aber auch andere Bereiche, da sieht es eben gut aus. Nehmen wir den Bankensektor, der ist teurer geworden. Jetzt nehmen wir das 5-Jahres-Bild, aber im Moment treffen sich die Gewinnschätzungen nach oben und eben die Kursentwicklung. Also hier keine starke Bewertungsausweitung. Also insgesamt keine historische Überbewertung am Gesamtmarkt. Die Frage ist, gibt es in Teilbereichen des Marktes extreme Bewertungen? Und da ist das SpaceX IPO natürlich zu nennen, das bei allen im Munde war. Jeder hat gesagt, bei dieser historisch hohen Bewertung, das kann nur schiefgehen, ist es erstmal nicht. Die Aktie ist hochgeschnellt aufgrund der großen Nachfrage, gerade bei Privatanlegern. Aber die Aktie handelt mittlerweile auch 42% unter ihrem Höchststand. Und dementsprechend, es gibt Bewertungsübertreibungen, aber bisher werden die auch schnell wieder angepasst. Insgesamt würde ich sagen, man kann sagen, die Wirtschaft läuft gut, die Bewertung ist nicht historisch günstig, aber auch nicht historisch teuer. Wichtiger ist, dass die Gewinne weiterlaufen.
Die Fantasie wurde ausgepreist bei SpaceX.
Ja, schade.
Schade. Aber insgesamt ja, wirklich schön optimistisch und im Aktienmarkt eine gute Aufstellung. Gehen wir rüber zu den Renten. Anleihen hat es vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt. Sind oder werden die sicheren Anlagen wieder zum Maßstab für die Risikoanlagen?
Sind sie immer in gewisser Seite, weil sie sind eben Finanzierungsquelle. Jeder, der ein Haus kauft, weiß, okay, wenn ich einen Kredit bei der Bank beantrage, dann ist dieser Inputzins sehr wichtig und so ist es auch am Kapitalmarkt. Und welches Unternehmen braucht oder welche Unternehmen brauchen sehr viel Kapital derzeit? Das sind diese Hyperscaler, die Datencenter bauen, die brauchen Milliardensummen und die nehmen sie auch auf. Und da tut es natürlich weh, wenn die Zinsen wie jetzt zuletzt eher angestiegen sind aufgrund der höheren Inflationserwartungen. Dementsprechend alle schauen auf das, auf diese eine Kennzahl immer, aber im Moment sind die Bewegungen noch nicht extrem. Man muss eben sagen, es steckt immer noch sehr viel Risiko, gerade am langen Zinsende. Die Zinsen können eben noch steigen, weil einfach die Haushalte nicht gedeckt sind und die Ausgaben in dem einen oder anderen Land eben ungehemmt erscheinen. Im Herbst kommen neue Haushaltspläne, da schauen wir uns das nochmal an. Insgesamt würde ich aber sagen, wichtiger Inputfaktor wie immer, aber auch kein Flächenbrand.
Okay. Haushaltspläne? Du meinst von den Staaten vorgelegt dann, oder?
Genau, das sind die Staaten, die müssen natürlich für 2027 ihre Ausgaben darlegen und da schauen natürlich Investoren ganz genau, welchem Staat möchte ich und auch in welchem Zinsraum möchte ich aktiv sein, wo ist die Inflation eben ungehemmt, wo sind die Staatsausgaben ungehemmt und da wird natürlich nochmal genauer eine Lupe draufgelegt, ja. Insbesondere auch in Ländern wie Frankreich, wo eine Wahl anstehen könnte, die zu historischen Veränderungen bei den Ausgaben führen könnte.
Heißt eigentlich Unternehmensanleihen für aus Anlegerperspektive ja interessant?
Ja, der Zins gerade am kurzen Ende ist natürlich hoch und bietet schon mal gerade auch im Multi-Asset-Kontext, da komme ich ja her, einen attraktiven, stabilen Ertrag. Die Konjunktur läuft ja sehr gut, dementsprechend gerade am kurzen Ende kann man eben soliden Ertrag erwirtschaften und das ergänzen durch attraktive Renditen am Aktienmarkt.
Kommen wir zur Geopolitik und Energie. Haben wir vorhin schon so ein bisschen gestriffen, ne? Das Ereignis Nahost, Iran, Straße von Hormuz. Kannst du einordnen, wo stehen wir da so ein bisschen? Was könnte der Fahrplan jetzt nach vorne so ein bisschen sein? Memorandum of Understanding, ne? Ist jetzt so ein bisschen Geschichte schon wieder. Aber wenn der Ölpreis so ein großer Taktgeber ist, letzten Endes, dann müssen wir da, glaube ich, noch ein bisschen hingucken. Also Stichworte vielleicht auch Marktrisiko oder so.
Ja, das stimmt. Es bleibt weiterhin unsicher. Aber die Parteien haben eine klare Incentivierung, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt. Das ist schon mal gut. Dementsprechend bei jeder Headline nicht in Panik verfallen. Wir sind schon länger in dieser Situation, dass wir eben nicht wissen, wie geht's weiter. Es gibt keinen Exitplan, aber er hat eben auch eine starke Incentivierung, dass die Ölpreise nicht weiter steigen, weil das würde seine Midterm-Elections, die am Ende des Jahres noch anstehen, gefährden. Dementsprechend gibt es ein Incentive, dass diese Krise nicht weiter eskaliert, aber der Ölpreis ist da das Maß aller Dinge. Da schauen wir ganz genau drauf. Wie gesagt, Niveaus über 120 Dollar per Barrel werden dann zum Problem. Bis dahin würde ich sagen, sehr viel Unsicherheit. Keiner kann die Lage wirklich einschätzen. Man muss einfach nur sagen, okay, beide Parteien haben das Interesse, weiter Geld zu verdienen. Und wie gesagt, dass die Wirtschaft weiter wächst in den USA, dementsprechend Headlines ausblenden für jetzt. Das ist nach wie vor eine große Unsicherheit, aber das sollte jetzt nicht den Markt Stand heute komplett aus den Fugen reißen.
Schauen wir trotzdem mal so ein bisschen, also neben dem, was wir jetzt eh schon besprochen haben, vielleicht nochmal Richtung zweites Halbjahr. Gibt es sonst noch was, was ein Faktor sein könnte, der dann Einfluss auf den Markt hat? KI haben wir schon diskutiert, Ölpreis haben wir ein bisschen diskutiert. Gibt es noch ein Thema, wo wir sagen müssen, okay, da müssen wir irgendwie nochmal genau hingucken?
Genau, wenn wir über Marktrisiken sprechen, haben wir eben die Geopolitik schon genannt. Da ist eben nicht auszuschließen, dass es nochmal eskaliert. Und wenn im Prinzip der Ölpreis stark steigt, großes Problem. Also eines der Hauptmarktrisikofaktoren. Zweiter Punkt sind die ganzen KI-Investments. Das sind natürlich Milliardensummen, die Wachstumsraten sind exorbitant und die Fortschritte sind fulminant. Also jede Woche kommt eine neue Headline, wie gut die neuen Modelle sind. Es gibt viel Konkurrenz global aus Asien, aus China, die USA will weiterhin führend sein, aber da entsteht natürlich auch ein Risiko. Muss man dann irgendwann die CapEx-Schätzung runternehmen, also die Kapitalschätzung, und das hätte natürlich dann auch eine Auswirkung auf diese fulminante Rallye in diesem Bereich. Man muss aber auch schon sagen, hier mit -37% beim koreanischen Kospi sieht man eben dieses Marktrisiko, ist sozusagen schon etwas mehr eingepreist, aber da können wir natürlich noch Unsicherheit erwarten. Und der dritte Punkt neben Geopolitik, KI-Investments, ist natürlich dann auch die Zinsseite. Geht da irgendwas schief? Die Zentralbanken, können sie wirklich die Inflationserwartungen da halten, wo sie müssen, nämlich rund um 2%. Das wird ein wichtiger Treiber jetzt im zweiten Halbjahr. Da muss Walsh einfach liefern, und dementsprechend die drei Punkte würde ich jetzt nennen.
Du hast vorhin angesprochen, Frankreich-Wahlen, deswegen würde ich das Wahlthema gerne noch mal ein bisschen besprechen. Russland, Frankreich, Deutschland, Landtagswahlen, kann natürlich ein bisschen was verschieben, aber Frankreich fand ich schon irgendwie nochmal einen interessanten Punkt.
Ja, genau. Also wie gesagt, es wird ja vor allem am Anleihenmarkt gespielt. Das ist ein Thema vor allem für die Anleiheseite. Die Unsicherheit über die neue Politik einer möglichen rechten Regierung. Geben sie so viel Geld aus, wie erwartet. Da ist einfach die Unsicherheit hoch und dementsprechend steigen die Zinsen dort. Aber da heißt es auch abwarten. Steht auch nicht jetzt direkt vor der Tür, diese Wahl. Ich würde sagen, die wichtigste Wahl, die wir haben, sind eben die US-Midterms. Und das ist eben auch das größte Druckmittel auf Trump. Die Wirtschaft muss bis dahin weiterhin stabil auf dem Wachstumspfad gehalten werden. Der Verbraucher darf nicht zu viel an der Zapfsäule bezahlen und soll lieber das Geld in Konsum und andere Investitionen stecken. Und dementsprechend würde ich sagen, diese US-Midterms sind nochmal ein wichtiger Treiber für den Markt, insbesondere Stabilisierungspunkt, weil sie einfach den Herrn Trump gewisserweise incentivieren, die Sachen nicht zu sehr zu eskalieren im Nahen Osten.
Jetzt aus Multi-Asset-Sicht, erste Halbjahr wäre sehr gut. Aktien haben solide geliefert, Renditen von Anleihen auch. Wie schauen wir jetzt auf die zweite Hälfte?
Ich bin sehr zuversichtlich, denn wir haben eine Korrektur am Aktienmarkt gesehen, gerade in den besonders heißen Segmenten, Technologie, aber auch dem Ausbau von Infrastruktur, Rüstung hat deutlich korrigiert. Das sind Bereiche, die hoch gehypt waren, jetzt sind sie runtergekommen. Dementsprechend würde ich sagen, hey, da ist einiges an Luft raus, das bietet natürlich dann Erholungspotenzial im zweiten Halbjahr, und die unterliegende Wirtschaft ist gut, nicht verunsichern lassen von diesen Headlines. Dementsprechend blicke ich sehr zuversichtlich auf das zweite Halbjahr.
Finde ich gut, nicht verunsichern lassen von den Headlines. Ruben, vielen lieben Dank für die Einordnung.
Ja, danke. Danke für die Einladung, Jörg. Immer wieder gern.
Sehr, sehr gern. Und Ihnen da draußen, bleiben Sie investiert und wach. Das zweite Halbjahr wird wahrscheinlich schwankungsanfällig, aber voller Chancen, haben wir gehört. Optimistisch nach vorne. Bis zur nächsten Folge und viele Grüße aus München.
Vielen Dank.
Der Märkte und Trends Podcast der MEAG Munich Ergo Kapitalanlage Gesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.